ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 30. August, und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ja, und Carsten, wir haben in den vergangenen Folgen und vor allen Dingen ihr habt in den vergangenen Folgen auch immer wieder auf die Lage im Osten der Ukraine geschaut, auf den Donbass, in letzter Zeit häufig auf die Bergbaustadt Pokrovsk. Die russische Armee ist ja nur noch so etwa 10 Kilometer von dort entfernt. Und unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Bär ist diese Woche genau nach Pokrovsk gereist. Und ich habe sie gebeten, uns ihre Eindrücke zu schildern aus dieser Stadt, die ja langsam dicht gemacht wird.
Man sieht Menschen ihre Autos vollpacken, die Häuser verbarrikadieren. Und am Bahnhof fährt täglich ein Zug in Richtung Westen ab. Und da fließen natürlich viele Tränen bei den Abschieden.
Andrea hat uns übrigens ihre Eindrücke schon am Donnerstagabend geschickt, weil sie nicht wusste, ob sie jetzt an diesem Freitag überhaupt Strom hat. Das ist ja eine Sorge, ein Gedanke, der zurzeit sehr viele Menschen in der Ukraine umtreibt, im gesamten Land, aber natürlich besonders in Pokrovsk. Früher haben in dieser Stadt im Donbass mal 60.000 Menschen gelebt. Inzwischen haben sie schon viel auf den Weg so Richtung Westen gemacht. Und mit den anrückenden russischen Soldaten ist es jetzt auch höchste Zeit für die, die noch da sind, die Stadt zu verlassen, sehr schweren Herzens, wie Andrea uns schildert.
Die Stimmung ist natürlich ernst und bedrückt. Viele Menschen machen sich Sorgen, denn wenn sie weggehen, dann brauchen sie eine Wohnung, sie brauchen eine neue Arbeit, sie haben ihre vertraute Umgebung nicht und sie wissen halt oft auch gar nicht, wann und ob sie wieder zurückkommen können.
Also auf der einen Seite verlassen viele Menschen ihre Heimat, aber andere können sich noch nicht dazu durchringen, trotz der anrückenden russischen Soldaten, und zwar aus ganz praktischen Gründen.
Die Zeche in Pokrovsk ist noch offen und viele bleiben einfach, weil sie da noch Arbeit und dann eben ein Einkommen haben. Aber die wird sicherlich auch bald zugemacht werden müssen. Auch die Banken schließen Ende der Woche und dann gibt es eben nur noch Bankomaten.
Naja, Andrea hat uns in ihrer Nachricht erzählt, dass das Leben in Pokrovsk immer komplizierter wird. Es gibt zwar noch kleinere Läden und Märkte, wo die Menschen sich versorgen können, aber langsam wird der Nachschub eben knapp und die Situation immer bedrohlicher.
Die Front ist nicht sehr weit weg von der Stadt Pokrovsk und das hört man einfach auch, denn permanent gibt es laute, dumpfe Explosionen und die Stadt liegt ja längst in Reichweite auch russischer Artillerie.
Und Andrea hat beobachtet, wie sich die ukrainische Armee auf die Verteidigung der Stadt vorbereitet und auch auf die Kämpfe mit den russischen Soldaten.
Auch viele Menschen, mit denen wir uns unterhalten haben, erwarten diesen Kampf, weil das eben so ein wichtiger logistischer Knotenpunkt ist, Pokrovsk. Viele haben gesagt, sie fürchten, dass ihre Stadt nach so einem Kampf aussehen könnte wie Avdiivka oder Bachmut, also dass sie am Ende in Schutt und Asche liegt.
Über die Lage im Osten der Ukraine, eben im Donbass, über die ukrainische Offensive in das russische Kursk und auch über die dringende Bitte der ukrainischen Regierung, doch mit westlichen Waffen tief im russischen Gebiet angreifen zu dürfen. Über all das spreche ich gleich mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makeyev. Mit ihm will ich auch darüber sprechen, wie skeptisch eine Mehrheit im Osten Deutschlands inzwischen auf die deutschen Hilfen für die Ukraine schaut. Aber vorher wirfst du, Carsten, einen Blick auf die aktuelle Lage.
Ja, und die ist nach wie vor nicht gut natürlich, nicht aus ukrainischer Sicht, nicht für die vielen Menschen, auch die, über die Andrea gerade geredet hat. Die schweren Kämpfe gehen nämlich überall weiter. Das sind die Meldungen an diesem Freitag auch. Zum Beispiel meldet die Militärverwaltung der ukrainischen Grenzregion Sumy, das liegt ja gegenüber diesem russischen Gebiet Kursk, dass es einen schweren Luftangriff wieder gegeben hat, russischen Luftangriff in der Nacht, und zwar auf die zivile Infrastruktur der Stadt. Die sei beschädigt worden, es habe gebrannt. Wörtlich heißt es auf diesem Telegram-Kanal der Gebietsverwaltung, als Ergebnis des feindlichen Angriffes gab es Opfer. Was für Opfer, Verletzte oder Tote, das wird nicht gesagt, aber wir kennen die Bilder und fürchten natürlich wie immer das Schlimmste. Der ukrainische Generalstab macht natürlich auch jeden Tag seine Berichte. Aktuell ist die Rede von einem Raketen- und 18 Drohnenangriffen, und zwar auf verschiedene Ziele im Land. Dabei seien 12 dieser 18 Drohnen abgefangen worden. Auch hier gibt es keine Angaben zu möglichen, zu wahrscheinlichen Opfern. Ansonsten beschäftigt eben diese möglicherweise ja doch bevorstehende Eroberung von Pokrovsk an diesem Freitag viele Medien, auch Experten, auch die vom Institute for the Study of War, die wir ja immer lesen. Die sagen sogar, dass im Moment es Zeichen gibt, dass die russischen Streitkräfte weiter und mit hoher Energie dabei sind, die Einnahme der Stadt vorzubereiten. Angeblich bringen sie sowohl östlich als auch im Südosten von Pokrovsk zusätzliche Kräfte in Stellung, um sich zum einen gegen ja erwartbare ukrainische Gegenangriffe besser zu wappnen, aber auch, wie es heißt, um die eigenen Linien zu festigen und natürlich auch, um mehr Soldaten zu sammeln. Dieses ISW rechnet offenbar in Kürze mit dem Beginn von dem, was Militärs ja immer als schwierigsten und auch verlustreichsten Einsatz bezeichnen, nämlich den Straßen- und Häuserkampf. Da sagt man ja, dass es eine 10-1 Überlegenheit der Angreifer geben muss, um überhaupt militärischen Erfolg möglich zu machen. Das heißt eben, es werden dort erhebliche russische Kräfte benötigt und es werden auch viele russische Kräfte verloren werden. Aber weil Putin offenbar das weitere Vorrücken an diesem speziellen Frontabschnitt augenscheinlich wichtig ist, hat er bisher darauf verzichtet, Einheiten von dort zur Abwehr des ukrainischen Vorstoßes in der Kursregion zu verlegen. Das wollte die Ukraine ja eigentlich bezwecken mit diesem Vorstoß, dass eben russische Truppen aus dem Donbass in den Raum Kursk geschickt werden, um so dann aus ukrainischer Sicht die Front im Osten zu entlasten, denn da ist die Ukraine ja weiter unter hohem Druck. Klappt aber nicht. Was Russland stattdessen macht, das lese ich heute Morgen in verschiedenen Quellen, unter anderem beim ISW, aber auch beim britischen Geheimdienst. Offenbar stellt Moskau jetzt als Reaktion auf diesen Einmarsch in der Region Kursk neue freiwilligen Einheiten zur Territorialverteidigung auf. Und da sagen die Experten, das zeigt jetzt die mangelnde Bereitschaft von Putin, wie es wörtlich heißt, dem Einmarsch der Ukrainer ernsthafter entgegenzutreten. Sei es durch eine Mobilisierung aufgrund der Gefahr gesellschaftlicher Unzufriedenheit, das fürchtet er für den Fall der Mobilisierung, oder aber auch durch groß angelegte Umgruppierungen. Das würde dann wiederum die russische Offensive in der Ostukraine stören.
Wie ist denn die Lage in der Region Kursk?
Ja, natürlich nicht mehr so dynamisch wie zu Beginn. Das berichten wir ja auch schon seit einigen Ausgaben unseres Podcasts. Heute an diesem Freitag zitiert unter anderem die Süddeutsche Zeitung russische Militärblogger, die sagen, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser Region kaum noch Fortschritte machen, also kaum noch weiteres Gelände nehmen, sondern dass sie jetzt damit beschäftigt sind, Stellungen auszubauen, um das zu halten, was sie bereits erobert haben. Dann gibt es aber auch immer mal wieder so kleine Angaben, die widersprüchlich sind und die auch zeigen, wie schwer es ist, von außen wirklich sich ein Lagebild zu machen. So sollen zum Beispiel russische Truppen einen strategisch wichtigen Ort namens Kordenjewo wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben. Dann gibt es aber auch wieder Militärblogger, die sagen, das sei nur eine Umgruppierung ukrainischer Kräfte dort. Die Kämpfe um diese Ortschaft würden weitergehen. Ich lese daraus, dass die Situation eben nicht mehr ist wie am Anfang, sondern dass man sich auch dort offensichtlich festkämpft. Dessen ungeachtet hat Präsident Zelensky den ukrainischen Soldaten für ihre Erfolge gedankt. Er sagte, einer der großen Gedanken hinter dieser Offensive sei es ja gewesen, russische Soldaten gefangen zu nehmen, um sie dann gegen ukrainische austauschen zu können. Das hat ganz klar funktioniert. Ein anderer Gedanke war wohl auch, die russische Armee eben dazu zu bringen, Truppen aus der Region Donetsk abzuziehen. Aber da sagt auch Zelensky mittlerweile, dass das so, wie er hofft, nicht funktioniert hat.
Wir haben ja hier im Podcast schon viel gesprochen über die amerikanischen Kampfjets F-16. Und die Ukraine hat jetzt ja inzwischen die ersten Maschinen bekommen. Und jetzt erreicht uns die Nachricht, dass die Ukraine offenbar auch die erste F-16 verloren hat.
Ja, das war natürlich zu befürchten, dass sowas passiert. Und wenn es dann passiert, ist es trotzdem natürlich ein Schock. Es gibt keine Fotos im Moment. Ich habe zumindest noch nirgendwo eins gesehen. Aber es gibt die Bestätigung des ukrainischen Generalstabs in Kiew, der tatsächlich sagt, ja, ein F-16-Kampfjet ist abgestürzt. Damit wurden amerikanische Medienberichte bestätigt. Die gab es als erste. Die hatten schon am Montag dieser Woche darüber berichtet, haben aber auch Militärkreise in den USA zitiert, die gesagt haben, dass der Jet offenbar nicht von Russland abgeschossen worden sei. Mehr hören wir nicht. Also es kann ein Pilotenfehler gewesen sein, es kann technisches Versagen gewesen sein. Wir wissen es nicht. Tragisch, der Pilot ist tot, das Flugzeug ist nicht da. Dennoch sagt der Generalstab, dass diese vor kurzem erst gelieferten F-16 sich bereits als wertvoll erwiesen hätten, und zwar im Einsatz gegen anfliegende Lenkraketen. In diesem konkreten Fall am Montag offenbar war dieser Jet Teil von mehreren Jets, die den Auftrag hatten, diese Lenkraketen abzuschießen. 4 seien auch abgeschossen worden. Dann sei man zu einem nächsten Ziel geflogen und auf dem Weg dahin sei der Kontakt zu dieser einen Maschine abgerissen. Deshalb jetzt die Gewissheit, sie ist verunglückt, der Pilot ist gestorben. Du hast es gesagt, Anfang August sind ja erst die ersten Maschinen gekommen. Zunächst hören wir 6 ehemalige niederländische Kampfflugzeuge. Weitere werden geliefert, aber es ist auch völlig klar, es werden auch weitere abstürzen natürlich. Mein Gedanke war, diese Piloten haben ja sehr, sehr schnell lernen müssen, wie man mit diesem komplett anderen Waffensystem umgeht. Und natürlich hat man da die Sorge, das wurde ja immer wieder gesagt, in ein paar Monaten lernen die das wirklich so, dass sie auch in Extremsituationen eben so sicher sind, dass sie keine Fehler machen. Möglicherweise ist es eben doch ein Risiko, Leute da ganz schnell auf so ein völlig neues Waffensystem zu schulen.
Und dann ist natürlich so etwas wie abgeschossene Kampfflugzeuge in einem Krieg auch Alltag. Das gehört halt dann auch dazu.
Ja, wobei natürlich westliches Waffensystem hat immer noch eine besondere Bedeutung, glaube ich. Das kann Russland natürlich propagandistisch auch wieder für sich sehr nutzen. Ist aber im Moment noch nicht passiert, soweit ich das weiß.
Ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie das aber noch machen. Das haben sie ja bei den zerstörten Leopard 2 Kampfpanzern und Schützenpanzer Marder und Bradley auch gemacht. Ja, Carsten, vielen Dank. Der russische Krieg gegen die Ukraine, um den geht es ja bei uns bei Streitkräfte und Strategien, vor allem seit der russischen Großoffensive vor inzwischen 2,5 Jahren. Und über diesen Krieg kann ich jetzt sprechen mit dem ukrainischen Botschafter hier in Deutschland, mit Oleksiy Makeyev. Herr Botschafter, herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio.
Dankeschön für die Einladung, Frau Engelke.
Wenn wir einmal auf Deutschland gucken und in Deutschland zunächst bleiben, auf die Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen. Und Sie bekommen mit, dass es dort sehr viele Vorbehalte einer Mehrheit der Leute, die dort leben, gegen die Ukraine-Unterstützung gibt. Was denken Sie dann?
Das kann ich widerlegen, weil ich reise sehr viel quer durch Deutschland und ich war gerade vor ein paar Wochen in Weimar. Ich führe regelmäßig Bürgerdialoge und ich spreche die Menschen an. Und ich lasse auch kritische Fragen stellen, weil es gibt keine falschen Fragen. Und wo auch immer ich mit Menschen hier in Deutschland gesprochen habe, habe ich ein gutes Gefühl, dass die Unterstützung der Ukraine steht. Und dass die Menschen, wenn sie angesprochen werden und wenn sie mit konkreten Beispielen oder konkreten persönlichen Geschichten konfrontieren, sie begreifen, dass dieser Krieg ist nicht etwas, was tausende Kilometer weit entfernt ist und dass es auch im deutschen Interesse ist, dass dieser Krieg nicht nur zu Ende geht, sondern von der guten Seite, von der Ukraine an, gewonnen wird.
Es gibt vor allem eine Partei in Osten Deutschlands, das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, das mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine Wahlkampf macht. Sahra Wagenknecht sagt, es sollten weniger Waffen geliefert werden und es solle mehr verhandelt werden. Und sie verknüpft das auch mit einer konkreten Erwartung an ihre potenziellen Koalitionspartner in Sachsen oder in Thüringen, weil sie sagt, egal mit wem wir kooperieren, eine Koalition eingehen, der muss quasi unsere Forderung unterstützen. Und jetzt kann man dahergehen und sagen, das sind ja Landtagswahlen und das hat letztendlich nichts mit Bundespolitik zu tun. Und da sagt Sahra Wagenknecht, Das hören wir uns einmal kurz an.
Wer meint, das gehört nicht nach Thüringen, ich glaube, der hat mit den Menschen in Thüringen nicht gesprochen, weil die meisten Menschen haben doch große Sorgen, dass der Krieg irgendwann zu uns kommt.
Sahra Wagenknecht sieht sich als Fürsprecherin der Menschen, die Sorgen haben. Und wenn man auf die Bundesregierung schaut, ist es nicht auch Aufgabe von Politikern, auf die Sorgen der Menschen zu schauen und darauf Rücksicht zu nehmen?
Ich glaube, das ist die Aufgabe von Politikern, mit Menschen zu sprechen. Ich dachte mir nie, dass es auch eine direkte Aufgabe eines Diplomaten, eines Botschafters ist, direkt mit Menschen zu sprechen. Aber ich behaupte, dass diese direkten Gespräche auch dazu beitragen, dass die Unterstützung der Ukraine in der deutschen Bevölkerung so stark ist. Und deswegen setze ich auf diese Gespräche. Wo ich zustimmen kann, ist, dass natürlich Menschen haben Angst, von diesem Krieg betroffen zu werden, auch hier in Deutschland. Aber meine Antwort auf diese Frage war immer und ist immer, sie sind schon betroffen. Schauen Sie auf die Zahl der ukrainischen Schutzsuchenden, die hier Schutz gefunden haben und dass die Menschen hier in Deutschland einfach Türen geöffnet haben. Ich war letzte Woche auch in Sachsen und mich haben viele Menschen angesprochen und gesagt, ja, seit 2 Jahren wohnt bei uns eine schöne Familie, wir sind Freunde geworden und wir helfen mit allem, was wir können, dass die Familienangehörige und dass auch die ukrainische Armee dann das Notwendige bekommt. Also dieses ehrliche Gespräch muss stattfinden, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern auch von den Politikern. Und diesen Angebot habe ich Vertretern von demokratischen Parteien auch gemacht. Nehmen Sie mich mit in die Wahlbezirke. Und ich habe schon viele Dutzende Wahlbezirke besucht.
Es gibt auch die anderen in Deutschland, die finden, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine zu viel bekommen, denen das einfach zu viel Geld ist, was die Bundesregierung inzwischen für die Unterstützung der Ukraine zum einen im Krieg ausgibt und zum anderen für die ukrainischen Flüchtlinge. Wie gehen Sie damit um?
Das ist nochmals, wenn man pauschal darauf sieht und sieht, dass so und so viele Milliarden Euro für die ukrainischen Schutzsuchenden dann benötigt werden. Und das sind natürlich Steuergelder. Mhm. Und ich sage jedes Mal, ich danke jedem deutschen Steuerzahler dafür, dass Ukraine militärisch, finanziell und auch die ukrainischen Schutzsuchenden unterstützt werden. Hätte es nicht gegeben, ich weiß nicht, wo wir heute stünden. Deswegen mein Dankeschön an jeden deutschen Steuerzahler. Und als ich das zum ersten Mal gesagt habe, habe ich auf Twitter sofort Rückmeldungen bekommen. Na, da sind meine Steuern gut eingesetzt.
Aber was sagen Sie denen, die das gerade nicht finden? Die nicht finden, dass ihre Steuern gut eingesetzt sind? Die sagen, bei uns sind die Kindergärten in keinem guten Zustand. Das Geld brauchen wir hier in Deutschland.
Das kann ich nachvollziehen und das kann ich verstehen. Was wäre die Alternative? Nehmen wir an, es gibt keine Unterstützung mehr aus Deutschland. Nehmen wir an, Deutschland schließt jetzt die Grenzen oder weist über 1 Million ukrainischen Frauen mit Kindern zurück in die Ukraine. Stünde da Deutschland sehr gut? Ohne Hilfe wird der Russe weiterkommen. Ohne Hilfe stünden unsere Soldatinnen und Soldaten mit wenigen Waffensystemen dem Feind gegenüber. Ohne der Möglichkeit, dass die Frauen mit Kindern etwas weiter von diesen schrecklichen Raketenbeschüssen sind, in Deutschland, in Sicherheit, wären unsere Soldaten an der Frontlinie, hätten viel mehr Sorgen um die Familie. Ehrlich, ich habe sehr viele Soldaten und Soldaten gesehen, die einfach ihre lieben Familien, Eltern an der Grenze, am Bahnhof verabschiedet haben und gesagt haben, jetzt seid ihr in Sicherheit und ich kann meinen Job weitermachen, unser Land zu verteidigen. Und das macht einen wahnsinnigen Einfluss auf das, was in der Ukraine passiert. Deswegen sprechen Sie auch mit den Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Deutschland. Und jeder erzählt eine eigene Geschichte, wie einige ihre Wohnungen verloren haben und Häuser zerstört haben, wie Eltern und Ehemänner im Krieg gefallen sind. Jeder hat eine persönliche Geschichte und ich kann behaupten, dass wenn Sie irgendwelche Vorwürfe haben, dass jetzt die Ukraine in dicken Autos da rumfahren, vielleicht ist das Auto das Einzige, was Sie noch übrig haben von einem guten Leben in der Ukraine vor Februar 2022.
Sie sprechen die Toten an, die dieser Krieg schon gebracht hat in hoher Zahl. Es gibt in Deutschland auch viele, die sagen, jetzt haben wir schon die ganzen Waffen geliefert, die Luftverteidigungssysteme, und bisher scheint es aber nicht wirklich die Ukraine in die Vorhand gebracht zu haben. Warum verhandelt ihr nicht mehr? Warum bemüht ihr euch nicht mehr um Verhandlungen? Das ist etwas, was viele Kritiker der Ukraine-Unterstützung hier in Deutschland sagen.
Doch, wir verhandeln. Es gibt einen Friedensplan des Präsidenten der Ukraine, 10-Punkte-Friedensplan von Präsidenten Zelensky. Und in diesem Sommer hat ein Gipfeltreffen stattgefunden in der Schweiz, wo wir von über 100 Staaten und internationalen Organisationen unterstützt waren.
Sie wissen, diesem, dass da viele kritisieren, dass Russland nicht dabei war.
Das war auch der Plan. Wir wollen so viele Länder wie möglich hinter diesem Plan zu haben. Und unser Vorhaben war, dass zum zweiten Gipfeltreffen dann Russland eingeladen werden kann. Russland aber zeigt kein Interesse zu jeglichen Verhandlungen, und Russland zeigt kein Interesse zu Frieden, weil dieser Frieden kann sofort kommen, wenn Russland stoppt, uns mit Raketen und Bomben zu beschießen und die Truppen zurückzieht.
Nun sagt Russland, die Ukrainer greifen uns auf unserem Territorium an. Am 6. August hat die ukrainische Offensive begonnen auf russisches Territorium in der Region Kursk. Und da kommt nun aus Moskau, unter diesen Umständen könnte man gar nicht verhandeln.
Das kommt aus Russland jede Woche. Es kommen neue Umstände. Hauptumstand wird natürlich außer Acht gelassen, dass Russland im 21. Jahrhundert eine militärische Aggression angefangen hat und etwa 20% eines Nachbarlandes besetzt hat. Ukraine wurde in den letzten 80 Jahren schon zum zweiten Mal besetzt. Vor 80 Jahren waren es die Nazis, die das ganze Territorium der Ukraine unter Besatzung haben. Jetzt sind es die Russen. Und die Gräueltaten, die da passieren von der russischen Seite, von den russischen Besatzer, ist leider in vielen Aspekten sehr vergleichbar zu Nazi-Verbrechen.
Herr Botschafter, was verspricht sich die Ukraine, was verspricht sich ihr Land von der Offensive in Kursk?
Ich weiß, dass Ihr Podcast heißt Streitkräfte und Strategien, aber strategische Ziele dieser Operation werden immer noch nicht klargelegt. Deswegen freue ich mich sehr, dass auch Sie in der letzten Folge sehr viel darüber gesprochen haben. Als Botschafter kann ich Ihnen sagen, dass ich auch wenige Einblicke in die strategische Planung von unserem Militär haben. Und das ist auch gut so.
Das haben wir ja auch, aber trotzdem sprechen wir darüber. Da ist einmal der Gedanke, dass die ukrainische Armee in die Region Kursk eingerückt ist, um auch Entlastung zu bekommen. Entlastung für die Kämpfe in Pokrovsk. Im Donetsk ist eine sehr umkämpfte Stadt, stark umkämpfte Bergbaustadt. Und da sind die Russen nun bis auf 10 Kilometer rangerückt. Und eine Überlegung der Experten, die sich auch mit der ukrainischen Offensive in Kursk auseinandergesetzt haben, war die Hoffnung, dass die Russen dort Truppen aus dem Donbass abziehen würden, um sie in die Region Kursk zu bringen. Danach sieht es gerade gar nicht aus.
Mein Präsident hat gesagt, Kursk-Operation ist ein Teil des Siegesplanes der Ukraine. Und wenn wir einige Ziele schon ins Visier nehmen. Erstens, diese Operation hat die Besetzung des Regions Sumy und Tschernihiw verhindert. Die russischen Truppen stehen nicht mehr an der Grenze und die sind nicht so nah an die Hauptstädte dieser Region. Obwohl heute Nacht eine russische Rakete doch in Sumy eingeschlagen hat. Aber da sind russische strategische Raketen von weiter Ferne abgeschossen.
Also einmal Pufferzone.
Einmal Pufferzone. Mhm.
Wollen Sie auch dem Westen zeigen, dass Sie, wenn Sie Waffen haben, wenn Sie genügend Waffen haben, dass Sie erfolgreich sein können?
Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil alle, die in Deutschland und überhaupt im Westen diese Eskalationsangst-Therapie noch nicht bis zum Ende dann durchgegangen sind.
Erklären Sie uns das, was Sie damit meinen mit der Eskalationsangst-Therapie. Wer muss therapiert werden? Wir im Westen?
Ja, sehr viele, die Angst haben. Und
Angst vor Russland.
Angst vor Russland, Angst vor Eskalation, was auch immer gemacht wird. Zuerst waren angeblich 5000 Helme eine enorme Eskalation. Auch von einigen Parteien, die jetzt viele Hoffnungen haben in östlichen Bundesländern. Dann waren es natürlich Panzerhaubitzen und Mehrfachraketenwerfer. Dann gab es Debatten um Leopard-Panzer und Gepard-Flak-Panzer. Dass das eine Eskalation ist. Mein Präsident sagte klar, in Kursk sind alle rote Linien, Ängste dann weggewischt.
Also Sie sagen, dadurch, dass jetzt die Ukraine in Kursk einmarschiert ist und dass die Russen bisher noch nicht reagiert haben, zeigt das, dass man vor den Russen letztendlich keine Angst haben muss.
Man darf keine Angst haben, weil Russland, wenn wir über Verhandlungen sprechen, wir haben mit Russland in den letzten 10 Jahren sehr viel verhandelt. Nochmals für die Zuhörer, seit Februar, nicht 2022, sondern 2014. Februar 2014 dauert dieser Krieg. Dieser Krieg dauert länger als Zweiter Weltkrieg. Und wir haben hunderte von Verhandlungsrunden mit Russen gehabt, auch zusammen mit unserem deutschen und französischen Partner im sogenannten Normandie-Format. Und ich war Teil dieser Minsk Verhandlungen. Zwei. Ich war selber in Minsk im Februar 2015. Und wir wissen alle, Diplomaten wissen alle, dass Russland muss verhandelt aus der Position der Stärke. Diese Position der Stärke muss auf dem Schlachtfeld errungen
Und dann
werden.
Ist die Region Kursk eine Art Faustpfand, das ist ihr Gewicht in der Waagschale bei Verhandlungen.
Wir haben einfach gezeigt, dass die von Russland gezeichnete rote Linien und die von vielen Politikern im Westen von selber gezeichnete rote Linien vor sich selbst, die sind unbedeutend und die müssen überschritten werden. Also Argument von Eskalation gilt nicht mehr. Mhm. Wir haben es gezeigt. Und nochmals, in früheren Debatten habe ich immer vorgeschlagen, na gehen Sie und fragen Sie meine Mutter, die in Kiew lebt, was sie von einer Eskalation denkt. Wenn jeder Tag Hauptstadt der Ukraine, jetzt gestern 5 Stunden lang Luftalarm in Kiew.
Ja, wir haben auch berichtet, dass jetzt Anfang der Woche einer der stärksten russischen Angriffe auf die gesamte Ukraine war, seit Beginn der Großoffensive vor 2,5 Jahren. Nein, das sind alles Dinge, die wir sehen. Und es ist natürlich klar, dass die Menschen in der Ukraine in einer anderen Situation sind als die hier in Deutschland, in den USA. Wenn ich das richtig sehe, ist zurzeit Ihr Verteidigungsminister Umerov, und CNN berichtet nun, dass die ukrainische Seite in den USA vorbringt eine Liste mit potenziellen Zielen in Russland und dass es darum gehen soll, das Weiße Haus konkret davon zu überzeugen, die Beschränkungen für Angriffe mit weitreichenden Waffen auf russisches Territorium aufzuheben. So zitiert jedenfalls CNN einen ukrainischen Beamten. Und wenn wir darüber sprechen, der Krieg gegen Russland und auch was Sie sagen, dass man aus der Position der Stärke Russland begegnen soll, diese Forderung gehört dazu. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das Weiße Haus erweichen können?
Wir haben alle Partner angesprochen. Jetzt bei NATO, Ukraine-Rat, gestern beim Außenministertreffen der Europäischen Union in Brüssel, heute Washington. Es gibt Gespräche in jeder europäischen Hauptstadt und viele Länder haben schon diese Beschränkungen aufgehoben, weil auch aus einer Streitkräfte- und strategischen Perspektive es wäre doch richtig, den Bogenschützer zu töten und nicht all die Pfeile und nur Pfeile jetzt versuchen abzufangen. In diesem Sinne, die legitime militärische Ziele wie russische Militärflughafen und Flugzeuge, die diese Hunderte von Raketen in einer Nacht auf die Ukraine schießen, die Munitionsdepots Russlands, die Verbindungsknotenpunkte, die sind legitime militärische Ziele auch im Sinne des UN-Charta. Und deswegen bräuchten wir die weitreichenden Waffensysteme und wir bräuchten auch, dass all die Beschränkungen aufgehoben werden.
Was passiert, wenn das grüne Licht aus Washington ausbleibt?
Dann werden Diplomaten weiterarbeiten und ich bin guter Hoffnung da, dass wir auf diesem Weg erfolgreich werden. Das ist die Realität. Also die Kriege können nicht gewonnen werden. Also Fußballteam wird nie gewinnen, wenn dem Verteidiger verboten wird, Ball nach vorne zu spielen. Natürlich kann Fußball jetzt nicht mit dem Krieg verbunden werden, aber das ist etwas so Einfaches zu begreifen. Ansonsten reichen die Flugabwehrsysteme nicht, um all die russischen Raketen abzufangen. Wir werden Flugabwehrsysteme produzieren, wir werden Raketen auch von Deutschland und Vereinigten Staaten bekommen, aber die Russen haben Unmenge von Ressourcen investiert, um eigene Rüstungsindustrie auf Hochtouren zu fahren. Das, was leider im Westen nicht passiert ist. Und sich nur verteidigen, heißt, dass wir verlieren jeden Tag Mann und Frau an der Frontlinie und unter Zivilisten.
Sie haben das EU-Außenministertreffen am Donnerstag in Brüssel angesprochen. Ihr ukrainischer Außenminister war dort, Dmytro Kuleba, und er hat kritisiert, es gebe teils exzessiv lange Zeitabstände zwischen den Ankündigungen und den Lieferungen von Munition, von Waffensystemen und auch Luftverteidigungssystemen. Lassen die westlichen Staaten sie hängen?
Nein, ich würde nicht sagen, dass die uns hängen lassen, aber natürlich die Dauer der Debatten. Deutschland ist hier, glaube ich, an der ersten Stelle. Also alles wird sehr lange diskutiert und so viel Zeit haben die Jungs und Mädels an der Frontlinie nicht, um daran teilzunehmen. Deswegen so schnell wie möglich, nicht nur so lange wie nötig, sondern auch mit allem, was zur Verfügung steht. Wäre sehr gut, wenn diese Grundeinstellung sich in Deutschland etabliert. Und mein Minister hat auch ganz klar dazu aufgerufen, dass auch die EU-Länder unter sich entscheiden, dass die schneller produziert wird, dass Europa schneller liefert und Industrie auch auf Hochtouren stellt.
Vor zwei Wochen gab es hier in Deutschland eine Debatte über die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine fürs nächste Jahr. Im Haushalt des nächsten Jahres sind 4 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine vorgesehen. In diesem Jahr sind es so 7,5, ist aber auch verdoppelt worden im vergangenen Jahr. Für dieses Jahr muss man noch dazu sagen, haben Sie jetzt langsam Sorge, dass Deutschland sich rauszieht?
Ich mache mir nach einer Woche dieser Debatten weniger Sorge. Ich habe jetzt mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen in der Bundesregierung, im Bundestag, und ich habe großes Vertrauen in die Entscheidungsträger hier und auch in die Bevölkerung. Sollte Ukraine diesen Krieg verlieren oder zu einem Diktatfrieden gezwungen werden, hätte dies schwerwiegende Folgen für Europa und für Deutschland. Und aus dieser Tatsache handeln auch viele hier.
Und Ihre Gespräche sind so, dass Sie den Eindruck haben, Ihre Gegenüber hier in Deutschland stehen nach wie vor an Ihrer Seite?
Das kann ich bestätigen und ich habe auch Zusagen aus dem Deutschen Bundestag bekommen, dass das, was unsere Militärs bräuchten, was auch im deutschen Verteidigungsministerium als notwendig bezeichnet wird, in der Planung für zusätzlichen Mitteln für die Ukraine, da bin ich mir wirklich sicher, es muss und es wird sich entwickeln.
Zusätzliche Mittel über die 4 Milliarden Euro im nächsten Jahr hinaus.
Ja, ja. Wir müssen auch daran erinnern, dass es auch im letzten Jahr so gewesen war, dass die Bundesregierung zuerst mit der Planung von 4 Milliarden ins Parlament gekommen ist und dann wurde noch 3,1 dazu gemacht. Wir müssen auch klar sagen, es sind 4 Milliarden für das nächste Jahr auch geplant, aber das Geld ist schon verplant. Da laufen Verträge und natürlich bräuchte man Finanzierung dafür, wenn etwas Unvorhersehbares passiert. Zum Beispiel, wenn dann die Technik beschädigt wird. Die deutschen Iris-T-Systeme oder Patriot-Systeme oder Leopard-Panzer werden beschädigt. Die müssen instand gesetzt werden, zurückgeholt werden. Dazu braucht man Geld.
Und Sie haben Anzeichen aus dem Bundestag, dass möglicherweise im Laufe der Haushaltsverhandlungen diese 4 Milliarden, dass da noch was obendrauf kommen könnte.
Ich überlasse das natürlich den deutschen Politikern, aber ich hoffe sehr, dass auch der Bundestag auch das Machtwort haben wird und zusammen mit der Bundesregierung zusätzliche Mittel dafür findet, dass Deutschland und Kolleginnen und Kollegen im deutschen Verteidigungsministerium und die deutsche Industrie, die wirklich einen fantastischen Beitrag leistet mit hochqualitativen Systemen, Waffensystemen und ganz neuen, modernen Waffensystemen, die noch nie auf der Welt im Einsatz waren, dass das von Deutschland weiterhin für die Ukraine vorgesehen wird.
Da sprechen Sie über Iris-T.
Ich spreche über Iris-T. Also im nächsten Jahr bekommen wir ein komplett neues System, heißt Radhaubitze 155. Das ist ganz neu. Keiner hat es. Auch Iris-T hat kein anderes Land und Iris-T hat fast eine 100-prozentige Trefferquote für die Ziele, die wir schon abgefangen haben. In diesem Sinne gibt es weitreichende Pläne und ich habe so eine lange Liste von Lieferungen für dieses und das nächste Jahr. Es tut mir weh zu sehen, dass einiges wird erst Mitte 25 geliefert werden. Wir hätten es gerne so schnell wie möglich.
Jetzt haben wir in die Zukunft geguckt. Lassen Sie uns einmal noch in die Vergangenheit gucken und über Nord Stream 2 sprechen. Das Wall Street Journal hat vor kurzem berichtet, dass zumindest am Anfang der Planung, was die Zerstörung von Nord Stream 1 und auch Nord Stream 2 angeht, dass auch der ukrainische Präsident Selenskyj von diesen Absichten gewusst haben soll. Stimmt das?
All die Informationen, die heute in der Öffentlichkeit zu Untersuchungen der deutschen Staatsanwaltschaft gibt, kann ich überhaupt nicht bestätigen, weil ich als Botschafter habe keinen Zugang zu Untersuchungsunterlagen. Was ich Ihnen sagen kann, dass weder deutsche Staatsanwaltschaft hat in die Medien gegangen, noch gab es offizielle, heißt es auf gutem Deutsch, Rechtshilfe
ersuchen. Rechtshilfe ersuchen.
Ja, das hat es nicht gegeben. Und deswegen, ich als Botschafter kann natürlich Spiegel lesen und Wall Street Journal, aber das bringt niemanden weiter, weil Spekulationen gibt es eine Menge, Fakten gibt es zu diesem Zeitpunkt keine.
Sie haben den Spiegel erwähnt. Es gibt jetzt eine neue Recherche vom Spiegel, vom ZDF und auch vom dänischen Rundfunk. Da geht es um Nord Stream 2 und es geht auch um den tatverdächtigen Ukrainer, offensichtlich mit einem ukrainischen Pass. Ging es ja um einen Haftbefehl, den die Generalbundesanwaltschaft gegen diesen Mann erlassen hat. Und dieser Mann lebte in Polen, sollte in Polen festgenommen worden werden. Das hat nicht geklappt. Und jetzt berichten Spiegel, ZDF und der dänische Rundfunk, dass der Tatverdächtige für seine Flucht aus Polen ein ukrainisches Diplomatenauto genutzt haben soll. Wenn das stimmt, dann kann das natürlich auf eine Verwicklung der ukrainischen Regierung hindeuten.
Es gab kein Diplomatenauto der ukrainischen Botschaft, die da irgendwie verwickelt werden konnte. Und es wird irgendwie mir geschrieben, es sei ein ukrainisches Diplomatenfahrzeug aus Polen, dann die anderen aus Deutschland, möglicherweise auch aus Argentinien, weiß ich nicht. Nochmals, all diese Spekulation ist natürlich das Journalistenbrot. Aber hätte man Einblicke in die Fakten gesehen, dann wäre es keine Spekulation, sondern Berichterstattung. Hier bräuchte man Fakten und nochmals, ich als Botschafter und auch kein Politiker in einem demokratischen System kann Einblicke in die Untersuchungen haben oder Einfluss in die Untersuchungen. Offizielle Rechtshilfeersuche hat es nicht gegeben.
Herr Botschafter, ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank auch für Ihren Besuch hier im ARD-Hauptstadtstudio.
Dankeschön für die Einladung.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wir melden uns dann wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Ausgabe. Und bis dahin freuen wir uns natürlich erstmal auf ein hoffentlich gutes Wochenende mit Ihnen, mit euch gemeinsam und auch wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und jetzt noch ein Tipp. Die Frage, ob Deutschland weiter Waffen an die Ukraine liefern soll, die kann ja bei den kommenden Landtagswahlen wahlentscheidend sein. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Politik und Wir machen dazu einen Livestream auf Twitch. Politik und Wir ist die erste politische Talkshow auf dem Twitch-Kanal der ARD. Da können alle mitreden, entweder im Chat oder mit Video dazugeschaltet. Gerne also auch mal den Jüngeren weitersagen, die so auf Twitch unterwegs sind. Denn auch sie interessieren sich natürlich für die Frage, warum wir der Ukraine weiter Waffen liefern sollen. Den Link zu Politik und Wir, den gibt's in den Shownotes. ARD